Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quadratur des Dialogs. Heute bei uns im Studio bin ich, der Clemens, der Peter, der Wolfgang und die Linda zu Besuch. Und wir hatten letztes Mal bereits über Macht gesprochen, haben es aber irgendwie nicht ganz hinbekommen, in einer Stunde sämtliche Aspekte der Macht abzudecken. Deshalb sind wir heute nochmal zusammengekommen in einer anderen Konstellation und versuchen, die Lücken etwas aufzustocken. Linda, du hast uns einen Einstieg mitgebracht bereits in das Thema.
Hallo, ja. Schön, dass ich nochmal bei euch sein darf. Hallo an alle Zuhörerinnen da draußen. Also ein Einstieg jetzt nicht direkt, sondern eher meine Überlegung war, ob man das heute, wir sind ja hier alle begeisterte, engagierte Philosophinnen. Und dennoch denke ich, dass der Aspekt der Macht ja ganz konkrete, also auch konkret erlebbar oft ist in unserem persönlichen Leben, sozial, gesellschaftlich. Und ob man das vielleicht heute mal ein bisschen Thema Macht in Verbindung auch mit Ohnmacht, wann fühlen wir uns ohnmächtig oder was hat es mit dieser Ohnmacht auf sich und wie kommt man aus einer so gefühlten Ohnmacht oder auch real existierenden Ohnmacht wieder raus. Das sind so Themen, die mich persönlich sehr bewegen und die ich vor allem gesellschaftlich für sehr wichtig halte. Genau, also heute mal ein bisschen versuchen, auch die praktische Ebene immer mal wieder mit ins Spiel zu bringen. Und jetzt würde ich aber trotzdem erstmal von dir, Wolfgang, gerne wissen, was hast du uns denn so als ja Überbau mitgebracht?
Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, wie denn der Begriff Macht verwendet wird in der Philosophiegeschichte so allgemein. Und versuche jetzt mal so eine ganz kleine Systematik, also einfach einen Überblick, dass man da nicht so die Orientierung verliert. In der Regel ist bei Macht von gesellschaftlicher Macht die Rede, also Herrschaft im Sinne von Machtausübung von Menschen über Menschen. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir aber natürlich die ganzen Phänomene der Macht auf der individuellen Ebene. Berührt jetzt schon den Alltagspraxis. Jeder kennt Machtmenschen. Politiker, manchmal der Nachbar, manchmal der Blockwart, da gibt es genug. Es gibt also so eine Art der Versuchung durch Macht. Und dann haben wir noch eine Facette, was die Macht anbetrifft, das ist die Lebensphilosophie, das heißt Nietzsches Gleichsetzung des Lebens mit Wille zur Macht. Das ist also auch sehr folgenreich innerhalb der Philosophiegeschichte. Da wird der Lebensprozess als solcher, also dass man überhaupt lebt, heißt, dass man wachsen will, sich ausdehnen will und das wird gleichgesetzt mit Herrschaft. Ja, so dass man, solange man lebt, gar nicht drumherum kommt, andere überformen zu wollen. Und Wille zum Leben ist Wille zur Macht, mindestens Ausbeutung, heißt es bei Nietzsche. Und im Regelfall Vergewaltigung. Das ist im Ernst so. Also bei Nietzsche, das ist sehr brutal.
Harter Tobak irgendwie.
Harter Tobak, ja. Wenn man das zugrunde legt, kann man sich die Philosophie schenken. Dann gibt es nur einen Krieg aller gegen alle.
Darf ich da mal kurz reingrätschen? Also gut, wir kennen und schätzen Nietzsche alle sehr, trotz seiner teilweise doch etwas kruden Theorie. Es ist aber doch eigentlich so, dieses Machtverständnis jetzt, egal ob Hobbes, Nietzsche, Max Weber, all die großen Namen, das ist ja irgendwo schon doch sehr hierarchisch und traditionell, würde ich mal sagen. Also heutzutage, ich möchte jetzt nicht leugnen, dass es heutzutage auch sehr viel Ungleichgewichte gibt im Machtverhältnissen. Aber wir sind ja doch irgendwo so weit historisch, sage ich mal, dass wir das jetzt nicht so ohne weiteres mehr akzeptieren würden. Also auch jetzt Nietzsches Moralverständnis von Herren- und Sklavenmoral oben, unten. Obendrein natürlich ein super sexistisches Menschenbild. Also immer der starke Mann, der die Richtung vorgibt. Gut, haben wir politisch ja jetzt auch wieder gewisse Tendenzen oder so. Aber ja, Peter, Wolfgang, wie würdet ihr das denn auch einordnen? Sind solche Machtbeschreibungen, Machttheorien nicht auch immer sehr zeitgebunden und zeitabhängig irgendwie?
Ja. Es würde mich sehr wundern, wenn es irgendeine Theorie gäbe, der man nicht irgendwie ansieht, aus welcher Zeit und aus welcher Kultur und aus welchen Urteilen und Vorurteilen sie kommt. Was aber nicht heißt, dass die Theorien sich von alleine darauf beschränken würden. Also ich halte Nietzsches Diktum von dem Willen zur Macht für eine universalistische Aussage. Ich glaube, dass er sagt, das gilt für Menschen an sich und überhaupt und schon immer und überall. Und es kann durchaus sein, dass man also wirklich allgemeine Aussagen macht, die auch einigermaßen stimmen. Ich würde nicht mit Nietzsches Machtbegriff übereinstimmen wollen, weil ich den für sehr einseitig halte, ohne leugnen zu wollen, dass es solche Macht gibt. Und ich würde dem Nietzsche nicht widersprechen wollen, dass es das zum Leben gehört, dass man sich auch durchsetzen will, dass man also nicht ohnmächtig ist, dass man etwas kann. Und Wolfgang, du hattest gerade zwischen gesellschaftlicher Macht, die so in Herrschaft wird, diese Macht des einen über den anderen gesprochen, und das differenziert von der individuellen Macht, die also ein Machen können sozusagen ist, ein Fähigsein zu. Und das, wenn wir den Nietzsche so uminterpretieren, dass wir sagen, wer leben möchte, muss fähig sein, etwas zu tun, etwas zu machen, also die ganzen Lebensnotwendigkeiten, seien sie biologisch, seien sie sozial, zu erledigen, dann würde ich sagen, d'accord, natürlich, da hat dann Nietzsche recht. Nur glaube ich, dass ich ihn wirklich uminterpretiere und nicht genau verstehe, sondern ich missverstehe ihn jetzt kreativ, um ihn zu verbessern. Das muss er sich gefallen lassen, das macht er ja mit der gesamten Philosophie Geschichte vor ihm auch.
Genau, das macht er mit der gesamten Philosophiegeschichte. Er ist zeittypisch, also das kann man ruhig mal so sagen, Nietzsche ist der Philosoph des Imperialismus, des Zeitalters des Imperialismus. Das fällt genau Industrialisierung und dann Aufteilung der Welt militärisch für den Nachschub der nationalen Ökonomien, also Kolonialismus. Das hat er gesehen, dann kommt er auch noch aus einem christlichen Elternhaus. Dann wusste er über Religion als Machtinstrument sehr gut Bescheid, hat er am eigenen Leib erfahren. Und dann ist er auch noch Altphilologe gewesen und hat die Machtstruktur, und das bleibt seine Leistung, auch in der griechischen Antike entdeckt. Also er hat das Antikenbild, dieses etwas idealisierte Antikenbild, korrigiert. Also der hat gesagt, wohin ich schaue, ich sehe nur Machtexzesse, und er hat recht. Genau, Peter, wie du sagst. Die Gleichsetzung von Macht mit Leben, ja, die ist kritikabel, das meine ich auch. Wenn das wirklich so wäre, wie gesagt, dann gäbe es überhaupt keinen Ausweg. Ja, dann würde jeder jeden so gut wie es geht überwältigen, und wir müssten nicht weiter darüber diskutieren, sondern es ausfechten.
Ja.
Aber dass Machtstrukturen wesentlich unsere Gesellschaft bestimmen, das würde ich sagen, ich meine, deswegen ist der Nietzsche doch bei den Intellektuellen im Hintergrund praktisch immer vorhanden, ob Foucault oder selbst Frankfurter Schule, überall spielt eine Rolle. Naja, warum? Weil die Machtexzesse, die Machtstrukturen so offensichtlich wären. Und heute, ich würde sagen, wo spürt man Macht am deutlichsten? Na, in der ökonomischen Dominanz oder in der Dominierung der Gesellschaften durch die Ökonomie und die ökonomischen Machteliten. Jeden Tag spürt man das.
Ja, die Frage ist halt nur, auch wie man jetzt Macht definiert. Also ich denke, wenn man jetzt auch ganz praktisch noch mal ein bisschen werden oder mal wieder werden, dann spüren wir das ja in unserem persönlichen Umfeld auch. Vielleicht sind wir uns dessen nicht immer bewusst, aber irgendwie in so einem Subkontext ist Macht immer da. Die Frage ist nur, wie macht sich diese Macht bemerkbar? Wie haben das Philosophinnen und Philosophen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich interpretiert? Meine geliebte Hannah Arendt, über die wir auch schon mal eine Sendung hatten, definiert Macht beispielsweise ganz entgegen der klassischen Definition oder der traditionellen Sicht eben nicht. Macht hat nicht ein Einzelner, es ist kein Phänomen des starken Mannes, sondern Macht entsteht immer nur aus dem Zusammenhandeln in einer Gruppe. Die Gruppe kann sich danach auch wieder auflösen. Also das muss man jetzt nicht immer so sehr kollektivistisch begreifen. Aber Macht haben wir eigentlich nur dann, wenn wir uns zusammenschließen. Und ich finde, das ist etwas zum einen für mich persönlich sehr Stärkendes und auch sehr Nachvollziehbares, weil ich persönlich fühle mich sehr ohnmächtig, wenn ich mich allein auf verlorener Flur empfinde. Also wenn ich das Gefühl habe, es steht jetzt irgendwie niemand mehr an meiner Seite und ich bin einer Übermacht von des Systems oder von Professoren, die ich ja zur Genüge kennengelernt habe. Da können wir vielleicht später auch noch mal gerne drauf eingehen. Aber ich näher mich der Philosophie eben gerne auch aus meinem eigenen Leben. Das ist für mich dann nachvollziehbarer. Und da sagt mir die Hannah Arendt jetzt mehr als der Nietzsche. Das muss ich einfach so sagen. Aber wir können ja jetzt hier in einen Disput gehen gerne.
Also ich hatte gestern eine ganz lange, also fast 12 Stunden lange Veranstaltung, die ich gemeinsam mit der IG Metall gemacht habe. Da ging es um Gewerkschafts- und Arbeitskampf in der Science Fiction. Und ich will es jetzt gar nicht alles wiederholen. Mir ist nur gestern, wo ich mit so vielen Gewerkschaftern zusammen diskutiert und gesprochen habe, wieder klar geworden, dass es einfach verschiedene Arten der Machtbeziehung gibt und gerade im wirtschaftlichen Bereich diese Beziehung Boss-Arbeiter, um es mal einfach so platt auszudrücken, ist eine einseitige Machtbeziehung. Und es gibt aber Möglichkeiten der Gegenmacht. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf dieses Principal-Agent-Problem, dass der Chef nicht so genau weiß, was die Arbeiter machen und die deswegen so private Unterschleif betreiben können, einfach ein bisschen Bummelstreik, nicht so fleißig sein, sondern dass so eine richtige Gegenmacht dann gerade entsteht, wenn sich diejenigen, die da unterbuttert werden und auch ausgebeutet werden, und die Befehle befolgen müssen, wenn die sich zusammenschließen, dann können die nämlich Zähne zeigen und nicht nur zu einem Verkäufer lächeln, sondern um wirklich auch Forderungen zu stellen. Und das ist was, wo aus dem Erkenntnis der Ohnmacht und auch der Erkenntnis, dass man sich zu einer sozialen Macht zusammenschließen kann, dass das wirklich funktioniert, wo es eben die Leute schaffen, wo diese Schwelle überschritten wird vom Einzelkämpfer hin zum also jetzt in dem Beispiel Gewerkschaftsmitglied, aber das kann natürlich alles mögliche andere auch sein.
Und gleichzeitig ist das ja eigentlich das große Problem unserer Zeit, dass soziale Bewegungen oder Zusammenschlüsse in der Gesellschaft immer schwieriger werden durch diesen radikalen Individualismus, der eben seit Jahrzehnten Einzug hält und jeder will sich irgendwie selbst verwirklichen und das sind ja auch alles schöne und gute Konzepte. Ich bin selbst auch eine Individualistin, würde ich sagen. Aber ich finde eben, das Soziale ist unendlich wichtig. Und also wie ich vorhin schon sagte, für mich hängt dieses moderne Gefühl, ich bin ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin, ich muss irgendwie Karriere machen, ich muss mich durchsetzen gegen alle, ganz stark mit so einem existenziellen Verlassenheitsgefühl zusammen auf einer metaphysischeren Ebene jetzt vielleicht gesagt, ökonomisch gesprochen natürlich mit einem hardcore-kapitalistischen System, das ja ganz radikal auf Wettbewerb beruht, ja, und da ist ja jeder irgendwie der potenzielle Gegner. Und ich finde, ganz kurz nur noch, gerade in angesichts einer solchen Gesellschaftsstruktur braucht es viel mehr Theorien, die dem widersetzen vielleicht auch, ne, und selbst mal irgendwie noch eine andere Seite des sozialen Zusammenschlusses aufzeigen. Wie würdest du das sehen, Wolfgang?
Ja, genau. Na, ich meine, das kann man sehr gut beobachten. Diese Gesellschaften, die wir jetzt haben, genau im Westen, die basieren auf dem Wettbewerb und sie produzieren einen bestimmten Menschentyp. Eben dieser durchsetzungsstarke, leistungsbereite Mensch, der was, das schreckliche Wort heißt Leadership.
Ja.
Inzwischen in Deutschland auch, also der Führungsqualität hat. Das ist ein zutiefst antidemokratisches Wort. Die ganze USA setzt nur auf Leadership. Ja, und die anderen, ja, the winner takes it all und die anderen sind Loser. Also das ist ein sehr brutales Menschenbild. Ich will nur noch mal zu bedenken geben, auch wenn diese Gesellschaften, die westlichen, immer mehr solche Menschen egoistisch, durchsetzungsstark produzieren, dann gilt aber immer noch, dass die gesamte Macht der Menschheit, ich fasse es jetzt mal im ganz großen Maßstab, die darin besteht, dass man sehr, sehr weitgehend die eigenen Lebensmittel produziert und auch die Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse und in die Umwelt eingreift. Jetzt im Moment sehr zum Schaden. Aber im Prinzip hat man das Vermögen. Also, dass das voraussetzt die Arbeitsteiligkeit. Und noch einmal, wenn Menschen bei uns so ultrareich werden, ja, und dann nur noch aufgeschwollene große Individualisten und Egoisten sind, dann werden sie das immer nur aufgrund der Arbeitsteiligkeit, ja, der arbeitsteiligen Produktion. Das heißt, an der Produktion dieses Reichtums, der Menschheit. Da sind alle beteiligt. Es mangelt an der Verteilung. Ja. Noch einmal, also deswegen, das Sozialwesen des Menschen steht überhaupt nicht in Frage. Das beweist sich jeden Tag neu mit dieser Macht der Produktionskraft. Ja. Nur in den Köpfen kommt nur an, also der Einzelne, der als Machtmensch sich durchsetzt und so weiter. Aber er könnte es nicht. Keiner wird Milliardär aus eigener Kraft.
Ich glaube
wieder neu in die Köpfe hinein.
Ich glaube auch, also wenn wir, ich finde den Schritt zum Beispiel überhaupt nicht, also den finde ich super naheliegend, wenn man sagt, die Macht ist das treibende Ding in einer Gesellschaft, in der wir eh schon sagen, dass der Mensch ein Wolf ist. Also ich meine, der Schritt von Hobbes, sage ich mal, oder Machiavelli oder dem Beginn dieser Neuzeit hin zu Nietzsche, das ist ja dann in einer Gesellschaft, wo man eh davon ausgeht, dass die Menschen einander Feinde sind sozusagen. Ja, natürlich bist du dann auch bei einem Menschenbild, wo man sagt, okay, der Mensch ist getrieben von der Macht, um sich da durchzusetzen. Also das finde ich irgendwie ziemlich naheliegend. Aber naja, ich würde auch mal sagen, dass diese Macht, die kann man sich natürlich nicht entziehen in einer Gesellschaft, aber vielleicht kann man sich ein wenig in sein Shelter zurückziehen, wo man sich nicht ohnmächtig fühlt, sondern geborgen und gut aufgehoben. Wir hören jetzt Gimme Shelter von den Rolling Stones. So, herzlich willkommen zurück bei der Quadratur des Dialoges und wir reden heute über Macht und zwar sind wir ganz mächtig hier vier im Studio. Unser Mitstreiter, der Robby, ist leider ganz ohnmächtig zu Hause im Bett. Dem geht's nämlich nicht so gut und deshalb wirft das natürlich auch die Frage auf, ganz generell, wenn man über Macht spricht, spricht man natürlich auch über Ohnmacht. Was ist denn dann Ohnmacht? Ist das die Abwesenheit von Macht oder ist es das Gegenteil? Ist es einfach das ins Negativ gekehrte, das Nicht-Mächtig-Sein?
Also ich würde sagen, es ist zumindest mal ein Gefühl der Machtlosigkeit oder auch der Handlungsunfähigkeit. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und habe irgendwie wenig Spielraum, wenig Selbstbestimmung. Und ich würde jetzt aber auch sagen, anknüpfend vielleicht an das, was Wolfgang vorhin gesagt hat, mit dem Einzelkämpfertum und dass halt unsere westliche demokratische Gesellschaft, also zumindest so, wie sie sich auch im 20. Jahrhundert ausgeprägt hat, nach dem vor allem amerikanischen Vorbild natürlich sehr viele gute Seiten auch mit auf den Weg gebracht hat, aber auf der anderen Seite eben, wenn man sich dieses radikale Einzelkämpfer Männlein und Weiblein anschaut oder auch etwas dazwischen, dann beruht das aus meiner Sicht und auch aus Sicht von einem ganz tollen Historiker, der aussieht wie Peter, auch auf Narrativen und Erzählungen. Also ich meine alleine jetzt, was mir gerade dazu auch einfällt, American Dream, vom Tellerwäscher zur Millionärin, das ist ja die krasseste Hollywood-Fiction, die man sich nur vorstellen kann. Und was natürlich so ein Leistungsstreben erstmal auch anfeuert, ja, auch wenn das möglicherweise alles ins Leere läuft. Und vielleicht ganz kurz zurück zu diesem benannten Historiker, Ludger Bregmann heißt der, also Utopien für Realisten. Dieses Buch hat er geschrieben, ist ein skandinavischer Historiker, ganz toller Typ, so wie du, Peter.
Danke, ich kenne den gar nicht, ich habe nur das Buch gelesen. Ja.
Möglicherweise bist du es.
Vielleicht bist du es, ja, also ich könnte es mir denken. Jedenfalls sagt der, dass eben die Geschichte der Moderne, also nicht nur die Geschichte der Emanzipation und zunehmenden Freiheit und Ermächtigungsprozesse in Gang gebracht hat, sondern auf der anderen Seite eben auch das Narrativ von Hobbes, ja, Homo homini lupus est, der Mensch ist des Menschen Wolf, das heißt also auch ein extremes Konkurrenzverhalten, ein Wettbewerbsmodell, was sich sozial so festsetzt, und das kann man ja wirklich auch im täglichen Leben beobachten, dass das ein ganz großes Problem ist. Und ich finde halt auch, da sieht man mal auch wieder die ja, die Bedeutung und auch die Macht von Narrativen, von Erzählungen, ja. Also wenn wir alle in dem Glauben aufwachsen, heranwachsen, man kann jetzt der Nachbarin und dem Nachbarn nicht wirklich trauen oder streng dich an in der Schule, sei besser als der Freddy neben dir. Also von Kindheitstagen an in so einem, du musst dich anstrengen und du musst vor allem besser werden als der andere, kann man sich ja ausrechnen, was da für eine Gesellschaft herauskommt. Und da ist die Frage, höhlt das eigentliche Machtpotenzial einer Gesellschaft nicht von innen auch aus?
Wie meinst du, dass es aushöhlt?
Ja, im Sinne von, wenn wir jetzt mal Macht demokratisch denken, wir sind dann mächtig, sozial, wenn wir uns zusammentun, wenn wir kooperieren. Wolfgang, du hast vorhin gesagt, die Gesellschaft beruht ja radikal auch auf Arbeitsteilung. Also kein Mensch ist eine einsame Insel, kein Mensch könnte überhaupt nur überleben ein paar Tage, wenn er nicht irgendwie andere Menschen hätte, ja, die, also mit denen er zusammen halt was auf die Beine stellen kann. Man kann nicht ganz alleine existieren, also weder emotional noch ökonomisch, also in keinster Weise. Wenn wir jetzt aber in diesem Narrativ sind seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, ja, eigentlich sind wir einander Wölfe, also der arme Wolf kann auch nichts dafür, ja, ich nehme jetzt nur das Bild von Hobbes hier auf, schwächt es dann nicht eigentlich unser Machtpotenzial, unser im Sinne von unser Gestaltungspotenzial, unser Handlungspotenzial im demokratischen Sinne, und stärkt es umgekehrt nicht das, was du vorhin gesagt hast, Wolfgang, dieses sogenannte Leadership, ja, der Leader, der sich zwar basisdemokratisch heute gibt, im eigentlichen Sinne aber der Anführer ja ist oder die Anführerin.
Genau, genau. Ja, das ist schon so, dass das ist eine Erzählung, die ganz im Interesse der derzeitigen Gesellschaften ist. Und es ist nicht die einzige Erzählung, die es gibt. Denn wenn man da mal genauer schaut, dieser Satz von Hobbes, der Mensch dem Menschen ein Wolf. Der Hobbes ist ein Zeitgenosse gewesen des englischen Bürgerkriegs, der ein religiöser Krieg war. Und eigentlich heißt der Satz, der religiös fanatisierte Mensch ist der Wolf. Dem anderen religiös fanatisierten Menschen. Und dann ist der Satz absolut wahr, denn der Mensch zeigt viele Gesichter im Lauf der Geschichte. Den hat er nun ganz zweifellos gezeigt. Ja? Also die Glaubenskriege im Mittelalter und diese Intoleranz und die Gewaltexzesse, die sind ungeheuerlich. Es gibt den Gegensatz, übrigens den direkten Gegensatz von Feuerbach, und den nimmt der Marx auf. Der hat mal gesagt, Homo homini Deus. Der direkte Gegensatz, also der Mensch dem Menschen, ein Gott oder das höchste Wesen. Er hat ja so eine atheistische Liebesreligion. Da kommt eine andere Tradition raus. Oder denken wir zurück, es gibt auch noch eine ganz berühmte Erzählung, der Mensch ist ein Gesellschaftswesen, ein Sozialwesen, ein Zoon Politikon. Ja. Sehr gut. Weil da
Aristoteles,
ist
unser aller genau, Urvater.
Da ist das Problematische drin, dass der Mensch ein Tier ist und damit muss er sich mit seinen Trieben auseinandersetzen, einschließlich des Machttriebes. Aber er ist gleichzeitig ein Wesen oder ein Tier, das seine spezifischen Fähigkeiten nur im Gesellschaftsverband entwickeln kann. Ja? Und da übrigens nicht festgelegt ist. Ich würde sagen, was ist der Mensch? Wenn man denn das gefragt wird, dann kann man nicht antworten, der Mensch ist ein Wolf oder der Mensch ist ein Gott. Ich würde sagen, er hat viele Gesichter gezeigt. Er hat schon sehr viele Facetten gezeigt, aber das eigentliche Sozialwesen nach Aristoteles als politischer Hauptzweck, das ist in der Menschheitsgeschichte bisher überhaupt nicht politischer Zweck geworden.
Ich finde das ein bisschen überzogen, auch diese ganzen Menschenbilder, die da reinspielen, die kommen ja alle aus irgendeinem hypothetischen Naturzustand, über den wir überhaupt gar keine Aussagen treffen können eigentlich. Also das ist, ich meine, da wäre es eigentlich zielführender, wenn man in den Kindergarten geht und sich die Kinder anschaut, anstatt irgendwie einen Urzustand sich zu überlegen und dann den Menschen da irgendwelche hypothetischen Eigenschaften zu geben.
Das mit dem Kindergarten ist auch schwierig, weil die Kinder haben ja nun auch ihre Phasen und gerade mit 11 sind sie sehr grausam.
Klar. Ja, total.
Kinder können schlimm sein. Und ich würde trotzdem auch widersprechen, Clemens, also natürlich hast du im Prinzip recht und das Menschenbild ist ohnehin sehr fragwürdig, weil wir wissen alle, wir haben selbst an uns schon sehr unterschiedliche Facetten oft. Ja? Ich kann nett sein und ich kann auch ein böse Wölfin mal sein, wenn es sein muss. Aber jetzt davon abgesehen, Aristoteles hat natürlich, war ja schon eher empirisch forschend, zumindest für die damalige Zeit, sehr realitätsnah, sage ich mal. Und auch Hobbes, selbst wenn er dann seinen fiktiven Naturzustand entwirft, hat ja auch wieder aus seiner unmittelbaren Zeit und auch Erfahrung geredet. Natürlich ist diese Erfahrung möglicherweise immer subjektiv gefärbt, betrifft ja uns heute auch. Aber ich finde trotzdem die Überlegung spannend, ganz kurz nur noch, was Wolfgang eben ins Spiel gebracht hat mit dem Zoon Politikon. Was wäre denn eine Geschichte, also wie wäre vielleicht die Geschichte verlaufen, wenn dieser Narrativ, nehmen wir jetzt einfach mal den Narrativ, viel stärker in das Zentrum gerückt worden wäre? Oder wie würde heute eine Gesellschaft sein, wenn man von klein auf irgendwie viel stärker lernt, wir sind radikal voneinander abhängig, nicht unbedingt im schlechten Sinne, aber die ganze Ökokrise, die gerade hier am Start ist und die auf uns noch viel gewaltiger zukommen wird, führt es uns radikal vor Augen. Also der Mensch ist eingebunden in einen viel größeren Kosmos und ich denke, da können wir von den antiken Philosophen sehr viel lernen.
Ich meine auch ehrlich gesagt nicht, dass dieses Menschenbild an sich irgendwie ein Problem ist, auch nicht die Narrativen. Ich finde, es wird zum Problem, sobald man ein ganzes Wirtschaftssystem darauf gründet. Und ja, wenn wir, ich meine, die Grundüberlegung des Kapitalismus ist, dass jeder und jede auf seinen eigenen Vorteil aussitzt. Und das, dem liegt dieses Homo homini lupus zugrunde als Menschenbild. Kann man ja mal machen, so kann man ja irgendwie zu Felde führen, dass der Mensch so sei, aber wenn dann alle in der ganzen Gesellschaft dazu gezwungen werden, egoistisch zu denken, damit dieses Marktsystem funktioniert, dann ist da irgendwie eine Grenze überschritten, finde ich.
Interessant finde ich ja, dass dieser Markt unter anderem damit legitimiert wird, dass er nicht nur dem einen Individuum, das sich gerade erfolgreich durchsetzt, nützt, sondern auch der Allgemeinheit, dass also der Bäcker gerade dann die Leute mit Brot satt macht, wenn er aus Eigennutz handelt. Also die Idee, überhaupt eine bestimmte Form von Menschenbild und von Wirtschaftssystem dadurch zu legitimieren, dass man sagt, es nutzt eigentlich allen und nicht nur wenigen, insbesondere dann, wenn es nicht stimmt, ist so ein bisschen, ich sag mal, cheesy. Ne? Also da sagt man so, hey, Moment mal, dieses Argument beruht ja darauf, dass wir eigentlich glauben, es muss etwas allen nützen und nicht nur einigen wenigen Profiteuren. Und ich glaube, da ist was, wo wir nochmal den Bregmann heranziehen können, dass wir uns verschiedene Storys darüber erzählen. Ich glaube, dass mehrere anknüpfungsfähig sind. Also ich meine, es gibt den Erfolg dieser ausdrücklich anti-aristotelischen Hobbeschen Philosophie des Einzelkämpfers, aber auch Aristoteles Menschenbild ist anknüpfbar. Also mit beiden können wir was anfangen. Beide haben auch einen wahren Kern. Wir haben die, glaube ich, Tendenz oder die Fähigkeit, sowohl zu ganz egoistischem Handeln als auch zu gemeinnützigen oder an der Polis orientierten, würde das jetzt Aristoteles sagen, Handlung. Also fähig sind wir dazu. Die Frage ist, was kommt uns als normal vor? Und da bringt dieser Bregmann ein Argument. Er sagt, das, was uns normal vorkommt, das ist verschiebbar. Also es gibt so eine bestimmte Reihen von Aussagen, die uns normal vorkommen, weil sie die ganze Zeit hören. Das ist was, es kommt uns subjektiv normal vor, aber nicht aufgrund subjektiver rationale Erwägungen, sondern weil es etwas Übersubjektives gibt. Du hast es Narrative genannt, man kann es Ideologie nennen oder irgendwie halt diese Storys, die wir uns erzählen und auch Erlebnisse, die wir haben aufgrund dessen, dass die Leute entsprechend handeln. Und ein bisschen müssen wir uns, wenn wir kompetent in der Gesellschaft bewegen, daran ja auch orientieren. Und so kommen wir zu so einem individualistischen Menschenbild, nicht nur, weil es uns erzählt wird, sondern auch, weil es ausgelebt wird. Da wird etwas zu einer sozialen Wahrheit, weil es vorher so eine erzählte Wahrheit ist. Und das ließe sich aber, sagt Bregmann, verschieben. Sagt er, funktioniert das so, dass es ein paar Leute gibt, die besonders laut, besonders extremes Zeug sagen. Und dann rückt sozusagen das Fenster des Denkbaren und Glaubbaren so ein bisschen in die Richtung. Alle sagen sich, nein, das sind jetzt Spinner, die sagen hier so, der Mensch, ein Gemeinschaftswesen und irgendwie so, das stimmt ja gar nicht. Man weiß doch, was der eine isst, kann der andere nicht mehr essen. Und so, ja, aber man kann gemeinsam einen Kuchen backen und sich um eine gerechte Verteilung kümmern. Das schon. Das klingt ein bisschen ich sag mal, gemäßigter. Und die Frage, was normal ist und was noch gemäßigt ist, das hängt davon ab, in welche Richtung ganz besonders über die Grenzen hinaus gesprochen wird. Und wir haben also gerade in den letzten, ich würde sagen, 40 oder 50 Jahren besonders starke individualistische Erzählungen bekommen von den Individualhelden. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich glaube wirklich, dass wir andere Erzählungen dagegen stellen.
Ich glaube auch, Individualisten, also individuell gesehen, ist das auch überhaupt kein Problem, denn es können ja auch alle keine Macht haben, beziehungsweise keine Macht für niemanden, so wie Tonsteine Scherben das ausdrückt. Keine Macht für niemand fordern die Tonsteine Scherben hier bei der Quadratur des Dialoges, und wir sind ein Haufen individueller Individuen, ohnmächtiger Individuen vielleicht sogar. Oder wie seht ihr das? Wir hatten es gerade über den Individualismus, der uns plagt in der heutigen Zeit vielleicht.
Ja, Clemens, ich finde super, was du gerade gesagt hast. Wir sind ein Haufen von Individuen und oft fühlt es sich ja genauso an, also total zusammenhanglos. Aber jetzt in Anschluss auch an Wolfgang und Peter, die jetzt auch diesen Individualismus ein bisschen skizziert und kritisiert haben, oder wir alle, ist mir eben schon auch so aufgefallen, also der Individualismus als Erzählung, die vor allem in dem Nachkriegsdeutschland geprägt durch die westlich angloamerikanische Welt oder Weltordnung stark gemacht in Deutschland oder ja, wahrscheinlich auch in der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, verständlicherweise als Abgrenzung zu den kollektivistischen Systemen, die vorher herrschen. In beiden Gesellschaftssystemen aber, sowohl im Kollektivismus mit, ja, sage ich mal, faschistischen und totalitären Antlitz, als auch im Radikalindividualismus, in dem wir mittlerweile wahrscheinlich schon angekommen sind, fühlt sich der Mensch als Individuum, als Subjekt ohnmächtig. Ja? Also in dem einen bin ich ein No-Name, ein Niemand im Kollektivismus, ich mache mit, ich bin eigentlich ein Funktionsglied, ein Rädchen im Getriebe. Im Individualismus ist es vermeintlich so, dass ich wahnsinnig individuell sein kann und selbstbestimmt, aber das läuft ins Leere, weil ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Und es ist wie so Atome nebeneinander, die aber völlig ohne Verbindung zueinander stehen. Das sind die zwei Erzählungen der letzten Jahrhunderte und kein Wunder, dass man sich da teilweise auch sehr ohnmächtig fühlt.
Ja, und dass man so das Gefühl kriegt der Ausweglosigkeit. Denn das eine war ja noch eine Protestbewegung, eine soziale Protestbewegung. Genau, und sie hat einfach die, wie könnte man sagen, die Herrschaftsstruktur des Kapitalismus ersetzt durch die Herrschaft der Partei. Bis sie alle und aber wirklich auch noch den Letzten, der mal dieser Bewegung anhing, verloren haben. Es ist verständlich. Das kann die Alternative nicht sein, wenn dann schon die Beteiligung der Menschen. Also ich würde sagen, echte Demokratie, und zwar radikale Demokratie, die sich nicht nur an den Interessen der Mehrheit interessiert, sondern da gibt es ja die berühmte Definition, und die geht nun wirklich durch die politische Theorie bis auf den heutigen Tag hindurch. Peter, du hast schon ein bisschen drauf angespielt, Allgemeinwohl. Es kann nicht nur um die Zwecke oder das Wohl einiger weniger gehen, und es darf sich vor allem auch nicht weiter polarisieren. Also damit haben wir übrigens den Übergang jetzt auch zu der jetzigen Situation und der Erfahrung von Ohnmacht. Ich würde nämlich ernsthaft behaupten, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung und mein Gefühl, die Ohnmacht, die ich am meisten empfinde, die ist täglich die Dominanz, das Dominiertwerden der Politik durch reine Wirtschaftslogik. Ja, und ich weiß, dass meine Art von Politik, also der Skandal ist, dass der Mensch gar nicht Zweck der Politik ist, sondern nun wirklich diese Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum. Und das ist eine extreme Ohnmachtserfahrung, und zwar die schreckliche Geschichte geht noch weiter. Die Ohnmacht vertieft sich jeden Tag mehr, ja, weil die Polarisierung von Arm und Reich jeden Tag voranschreitet. Es wird also jeden Tag ungünstiger, was die Machtverteilung anbetrifft. Und das den Leuten, die denen das noch nicht so klar ist. Ich will nur ein Beispiel geben. Seit 50 Jahren, seit 1970, ist bekannt, dass das maßlose Wachstum irgendwann kollidieren wird mit den endlichen Ressourcen. Bekannt. 50 Jahre. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich was geändert, aber die Machtverhältnisse haben eine wirkliche Veränderung verhindert. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit extremen Machtkonzentrationen des entwickelten Kapitals zu tun. Das darf man also nicht unterschätzen. Politik tut immer so, als ob wir über alles reden könnten. Über die wesentlichen Sachen wird gar nicht geredet. Und das ist eine massive Ohnmachtserfahrung, die deprimierend ist.
Ja, also ich glaube, dass es sozusagen auch mehrere Dimensionen davon gibt, wie man das erleben kann. Wir haben einerseits so diese, ich sag mal, nach dem Schlagwort der marktkonformen Demokratie, wo sich fragt, okay, wie viel Demokratie ist das, wenn es sich nicht am Demos, an irgendeinem Verfahren des Findens eines Gemeinwillens, ja, also nicht irgendwie eine oktroyierte Volonté General, die würde wieder Machtlosigkeit bei den Einzelnen erzeugen, aber schon, dass man, naja, irgendwie deliberativ oder argumentativ oder irgendwie, keine Ahnung, herausfindet, was denn das eigentlich ist, dieses Allgemeinwohl. Das, glaube ich, wäre Empowerment, um mal diesen Begriff zu haben. Und da steht der Kapitalismus entgegen, klar. Mhm. Aber es ist nicht nur der. Ich möchte sozusagen nur den Staat als zweites Beispiel nennen und vielleicht einfach mal ein persönliches Erlebnis, das ich hatte. Durchsetzungsorgan der staatlichen Gewalt ist die Polizei und es ist sehr schwer, die zu kritisieren, ohne gleich als polizeifeindlich dazustehen, jedenfalls mindestens in den Augen der Polizei.
Als Systemkritiker,
aber die sind ja auch gerne sofort persönlich beleidigt. Ich will ein kurzes Beispiel nennen. Ich habe vor, das müsste vielleicht 4, vielleicht 5 Jahre her, schon einige Zeit her, da habe ich an einer U-Bahn-Station beobachtet, wie zwei Polizisten noch gemeinsam mit so U-Bahn-Wachen sich eine Person ausgesucht haben, um die so richtig zu kontrollieren, einen Schwarzen. Und es waren nicht wenige Leute da, sind nur zu dem gegangen und ich war auf der anderen Seite des Bahnsteigs und habe da halt dann hingeschaut und die Polizisten haben dann Leute, die in der Nähe waren, so weggewunken, man sollte weggehen. Aber ich bin nicht weggegangen, ich bin da stehen geblieben. Ich war ja, weiß ich nicht, 12 Meter entfernt. Und dann haben die noch so gerufen, ja, gehen Sie weiter. Und dann habe ich gesagt, nein, bleib da stehen. Und kam mir erst noch mutig vor. Aber dann haben die den weitergeschickt, den kontrolliert und sind dann zu mir gekommen und waren richtig sauer und sind mir voll auf die Pelle gerückt und haben mich gefragt, wie sich das anfühlt, wenn man so auf die Pelle gerückt kriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, Sie wissen schon, dass Sie gerade 12 Meter von mir entfernt waren, dass ich eben beobachtet habe, was Sie da gerade machen. Und dann hat er gesagt, so ja, aber wir haben ja Ihnen gesagt, Sie sollen weitergehen. Das sind ja die Persönlichkeitsrechte des Kontrollierten, ja, dass ich den nicht anstarre. Und dann habe ich geantwortet, dass ich den gar nicht angestarrt habe, sondern dass ich die Polizisten beobachtet habe bei dem, was sie machen. Und ob es denn einen Grund gab für diese Kontrolle, natürlich gemeint jetzt ein Grund außer der Hautfarbe. Und dann hat er gesagt, nein, das war eine anlasslose Kontrolle. Also im Grunde hat er zugegeben, dass er aus rassistischen Gründen das gemacht hat. Und er wusste, dass das verboten ist und hat dann gesagt, so, er versteht nicht, warum ich der Polizei nicht vertraue und er könne ja jetzt auch meinen Rucksack kontrollieren und so. Und dann hab ich ihn doch gedacht, so, okay, wie will der jetzt Vertrauen herstellen, indem er mir androht, meine Sachen zu durchwühlen. Und dann kam meine U-Bahn und bin ich halt da schnell eingestiegen. Und das ist eine Situation, wo ich mir gedacht habe, also der hat mir jetzt nichts getan, der hat nicht auf mich eingeschlagen, auch auf den kontrollierten Schwarzen hat er nicht eingeschlagen, aber er hat mich so richtig spüren lassen, dass er, wenn er ertappt wird dabei, dass er etwas macht, was er nicht tun soll. Also es ist ja Racial Profiling sowieso schon länger ein Thema, dass das Polizei gerne macht und dass das illegal ist, wird auch immer wieder betont von der Politik, aber in der Praxis wird es halt nicht eingestellt. Und wenn die sich ertappt fühlen und wenn man nur schaut, also ich habe die ja noch nicht mal konfrontiert oder kritisiert, sondern nur geschaut, um im Zweifelsfall Zeuge sein zu können. Und da sind die dann also aggressiv geworden mir gegenüber und bedrohlich, ohne mir was zu tun. Aber es war so diese Ankündigung da und dass die einem auch so ganz körperlich nahe kommen und so, wo man sich denkt, so okay, der wartet jetzt darauf, dass ich eine falsche Bewegung mache und dann ist das Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann lande ich im Krankenhaus und kriege eine Anzeige. Also so ein Gefühl, das hat bei mir obwohl ich Zivilcourage zeigen wollte, einfach ein Ohnmachtsgefühl erzeugt, weil ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich da nichts machen. Ich beobachte was Falsches und ich kann nichts machen, ohne im Zweifelsfall gleich als kriminell zu wirken. Und dieses Ohnmachtgefühl macht mich natürlich wütend und deswegen finde ich, sollte ich den nächsten Song auswählen dürfen. Ich würde jetzt gerne das Lied Polizei von Slime hören.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Lora auf der 92.4. Wir sind hier gerade im Gespräch in der Quadratur des Dialoges und es geht um Macht bzw. um Ohnmacht. Und wir haben gerade ein Lied gehört, Polizei von Slime. Und die ist, glaube ich, eher auf der mächtigen Seite, weniger auf der ohnmächtigen Seite. Und die Polizei ist auf jeden Fall auf der mächtigen Seite, aber auch auf der mächtigen Seite findet sehr viel Krise statt. Man könnte sogar sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Krise ja fast schon zur Routine geworden ist. Eine zur Routine gewordene Krisenbewältigung. Das hat man Angela Merkel immer hoch angerechnet, dass sie permanent jede Krise bewältigt hat. Aber es waren halt doch auch 16 Jahre Krise in einer gewissen Art und Weise. Was haltet ihr davon? Wie meint ihr, was für eine Rolle spielt die Krise heute? Was hat das zu tun mit Macht bzw. Ohnmacht?
Also wir leben ja im permanenten Krisenmodus. Merkel hat halt die Krise 16 Jahre ausgesessen, so könnte man es auch sagen. Ich möchte jetzt nicht die Regierungszeit von Angela Merkel hier beurteilen, aber viele Krisen sind ja deswegen nicht aus der Welt geschaffen worden. Also wichtigste Krise vielleicht heute und in Zukunft, Klimakrise. Was mir dabei immer auffällt, wenn wir so viel von Krisen hören oder die auch selbst unmittelbar erleben und von einer Krise in die nächste stolpern, dass es einfach, also zum einen erstmal ohnmächtig macht und einen ja erstmal lähmt. Also man ist ja irgendwie ständig, hast du Covid überwunden oder fast überwunden, dann kommt fällt Russland in die Ukraine ein, kommt der nächste Krieg. Also es ist von einer Krise in die nächste. Jetzt wird einem schon wieder Angst und Zittern beigebracht, weil das Gas ja irgendwie knapp wird. Es ist eine Energiekrise. Und das ist ja sind ja alles erstmal sehr negative Erscheinungen, zumindest vermeintlich sehr negative, die Menschen jetzt nicht zum Handeln motivieren unbedingt oder juhu auf die Straße und auf geht's, sondern eher mal lähmen und in Angst und Schrecken versetzen. Mir ist aber wichtig eigentlich, wenn wir jetzt von diesen ganzen Krisen sprechen und die auch selber oft in unserem persönlichen Leben empfinden, auch da wieder mal vielleicht kurz konkret werden. Wenn ich in meinem Leben Krisen hatte, hätte ich die vorher natürlich auch so nicht gewollt, ist ja klar, weil das ist meistens unangenehm und es verändert sich etwas. Aber danach bin ich eigentlich immer gestärkt daraus hervorgegangen. Zumindest hat es etwas in meinem Leben irgendwie so einen Wendepunkt, einen Wendepunkt ausgelöst, den ich jetzt von mir aus so wahrscheinlich nicht angestrebt hätte. Und ursprünglich heißt das Wort Krise, Krisis ja nichts anderes als da passiert ein Wendepunkt oder da werden Weichen neu gestellt. Es muss eine neue Entscheidung oder eine neue Beurteilung getroffen werden. Und die gesamte Geschichte besteht aus Krisen. Also die Moderne, die wir so lange Zeit so hoch gelobt hatten, die ja jetzt auch, glaube ich, zu Ende geht, wäre ja ohne eine Krise nicht zustande gekommen. Dasselbe in der Religion. Ohne eine Krise der katholischen Kirche, keine Reformation. Man kann die Dinge bewerten, wie man möchte, aber dadurch entstehen auch neue Dinge. Und ich finde, dass man die Krise unbedingt auch mal ein bisschen positiver konnotieren sollte. Ja, also auch Klimakrise, allein das zeigt uns, wie wichtig eigentlich die Ökologie ist. Etwas, was in der Moderne nie eine Rolle gespielt hat. Immer nur Wirtschaften produzieren, wachsen. Kein Mensch war sich dessen gewahr, dass er eingebettet ist in ein Ökosystem. Und ich meine, durch Krisen entstehen neue Narrative. Und ich würde mal sagen, Krisen sind nicht nur negativ zu bewerten, sondern können auch viel Veränderungspotenzial und ja, hier nach Hannah Arendt wieder der Neubeginn.
Das klingt vielversprechend, aber riskant, ja. Also wie so eine Schwelle, da kann man ja auch Angst haben davor, sie zu übertreten. Aber wahrscheinlich ist es mal notwendig, um den neuen Raum zu betreten.
Ja.
Ja, also Peter, du hattest das letzte Mal auch schon Angst vom beim Denken ohne Geländer. Hast du an das Geländer gedacht ohne Befestigung?
Ja.
Und dann das assoziiert, wo du als Kind in einem Turm warst ohne Geländer,
ja,
und es
ja,
war ganz
ja,
gruselig. Ja. Ich würde sagen, ich stütze dich da,
gut,
wenn es soweit ist. Und also nur Mut, ja, ein bisschen ja, Risiko
macht,
wagen.
Macht Liebe, nicht Krieg.
Ja,
genau.
Ja.
Aber machst du es dir dann nicht, also ich finde es ein bisschen einfach vielleicht, oder? Also ich meine, es ist natürlich für die Erde ist das eine super Chance, diese Klimakrise, durch die Menschen jetzt müssen, aber es ist für die Menschen so eine gute Chance. Also es ist eine Frage der Perspektiven vielleicht auch.
Das ist es immer, aber ich würde mal sagen, die Menschen haben es halt auch gehörig vermasselt, jetzt mal sehr allgemein
Pech
und
gehabt.
Platt gesagt. Ne? Es so. Gibt auch ökologisch engagierte Menschen nicht erst seit gestern, die aber halt leider sehr ohnmächtig lange waren und in der Minderheit. Ja, und jetzt liegt es an uns, vielleicht auch uns nochmal neu auszurichten, wieder in die Macht, ins Handeln zu kommen.
Genau, also ich möchte mal ganz persönlich reden. Ich habe seit 40 Jahren versucht, politisches Bewusstsein zu erzeugen, auch Öffentlichkeitsarbeit, Volkshochschule, Radio Lora und so weiter, diese Geschichten. Und ich hatte, was soll man sagen, mit irgendwelchen kritischen linken Positionen war da kein Start zu machen. Ja, also das war ein sehr undankbarer Job, eine Arbeit in einem Steinbruch. Ich sehe die Klimakrise jetzt als Chance, ernsthaft als Chance. Denn jetzt ist es wirklich das ist keine Krise, die man managen kann, wie all die anderen Krisen, sondern das ist eine Krise, die offenbar tiefer geht und die nach und nach wirklich unsere Lebensgrundlagen bedroht. Es ist klar, wie die weitergeht. Die mächtig sind, werden sich die letzten Lebensressourcen exklusiv sichern. Das ist übrigens jetzt schon Praxis. Das heißt, die werden immer noch versuchen, weiterhin die Verhältnisse zu lassen, wie sie sind. Und die anderen, ja, die bezahlen mit verkürzten Lebenserwartungen beziehungsweise schon mit direktem Tod. Das wird ja alles in Kauf genommen. Trotzdem mit dem Klimawandel. Also endlich bewegt sich was. Ich sag's mal ganz offen, ja. In den 60er, 70er, 80er Jahren, man hat sich den Mund fusselig reden können und niemand wollte zuhören. Jetzt kann man auftreten mit kritischen Positionen, weil es immer drängender wird. Das heißt, die Krise wird es irgendwann, glaube ich, der Mehrheit der Bevölkerung zu Bewusstsein bringen, dass wir da aussteigen müssen aus einer bestimmten Wirtschaftsproduktion.
Ja, die Not wird uns schon dazu bringen. Ja.
Die Not zwingt, also die Notwendigkeit zwingt zur Notwende. So sowas Ähnliches, wie du mit der Krise gemeint hast.
Ja, genau. Wunderbar. Also da haben wir doch jetzt eigentlich auch mal diese vielen Krisen und Krisennarrative dem auch noch eine positive Wendung gegeben. Ich würde, bevor Peter vielleicht das Abschlusswort spricht, wenn er denn möchte.
Aber Peter will, glaube ich,
nicht
Positives sagen.
Peter will das vielleicht nicht. Peter aka Ludger.
Ja, ich sag was nicht klar wird, ob das positiv ist oder nicht.
Ja. Genau. Würde ich ganz gern an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch einen Tipp abgeben, nämlich auf der Mediathek von Arte. Ich kriege auch kein Geld von Arte, ich mache jetzt diese Werbung einfach. Ein paar Folgen, sozusagen ein Interview mit einem ganz tollen französischen Philosophen und Soziologen, der letzte Woche gestorben ist, Bruno Latour.
Mhm.
Bruno Latour lege ich jedem Menschen wärmstens ans Herz. Ein Mensch, der ganz früh schon auch sich zur Ökologie Gedanken gemacht hat, zu vielen anderen Dingen auch. Und der auch sagt, dass die Moderne Krisen eigentlich, diese Krisennarrative erzeugt hat, um Menschen auch in Anspannung zu versetzen im Negativen, ja. Dass jetzt aber diese ökologische Krise und viele andere auch eine große Chance beinhaltet. Bruno Latour, bitte schaut's euch an.
Aber auf Arte.
auf Arte.
Nicht woanders.
Nicht woanders, ja, es läuft ja auch nur auf Arte, glaube ich. genau, sind 13 Episoden oder so, aber immer nur 12 Minuten, kann man gut hören und ein ganz toller Mensch, der, ja, dem man gerne zuhört.
Ja, und unter der großen Zahl 13, 12 kann ich sagen, dass bei den ganzen Krisen, die so auf uns zugestürzt kommen, ich sowohl Gefahren als auch Chancen sehe. Man kann das mit einem kurzen Sponti-Spruch vielleicht so sagen, so oder so, die Erde wird rot.
Oh, schön.
Sehr gut. Oder andersrum, die Verhältnisse werden zum Tanzen anfangen. Man Wunderbar. Weiß nur nicht, in welche Richtung dieser
Tanz geht. Da sind wir wieder bei Nietzsche. Man muss das Leben tanzen, Leute.
Ja.
Also in diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörenden noch einen schönen Montagabend.
Tanzt in den Abend.
Tanzt in den Abend. Macht's gut. Bis Ciao. Zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss, Sikowski.